ARD.
Bei uns wird es heute ziemlich düster und irgendwie auch ein bisschen krass. Wir gehen ins Milieu, ins Rotlichtviertel von Hamburg nach St. Pauli und klar, damit dann auch auf die Reeperbahn. Wir erzählen euch von Hamburgs bekanntestem Rockerkrieg, einem Auftragsmord und auch von einer Frau, die für ihre ganz, ganz große Liebe über Leichen geht.
Und wir erklären euch heute, warum jemand, der den Auftrag zu einem Mord gibt, eine viel höhere Strafe bekommen kann als derjenige, der sich dann letztendlich die Finger schmutzig macht und die Knarre abdrückt.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Herzlich willkommen im Gerichtssaal 237.
Ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin mit Juraexamen. Ich sitze sehr häufig im Gerichtssaal 237. Ich schaue mir da die Prozesse an, ich versuche mir ein Bild von den Menschen zu machen, um die es da geht, und das Ganze juristisch zu verstehen. Und in diesem Podcast will ich euch dahin mitnehmen in den Saal und will euch erklären, was da so passiert.
Und ich bin Anna Rüther, ich bin Elkes Kollegin, allerdings keine Juristin, sondern Journalistin, und sitze Elke ganz oft gegenüber, wenn sie zurückkommt aus dem 237 und kann sie dann alles fragen, was sie diesmal in dem so edel holzvertäfelten Saal erlebt hat. Hören könnt ihr diesen Podcast in der ARD Audiothek, wo ihr ihn am besten auch gleich abonniert, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Und Elke, mit Edel hat unser Fall heute erstmal gar nichts zu tun. Wir gehen nämlich auf den Kiez mitten rein ins Rotlichtviertel von Hamburg. Was ja tatsächlich, das kann man gar nicht anders sagen, was ja tatsächlich weltberühmt ist von der Davidwache, also dem Polizeirevier mitten auf St. Pauli, hat bestimmt jeder schon mal gehört. Die Herbertstraße mit den Prostituierten im Schaufenster kennt irgendwie, glaube ich, auch jeder. Die Kieztanke, weiß ich jetzt gar nicht, aber die war mal wirklich eine Touristenattraktion, ist inzwischen abgerissen. Also da gibt es wirklich, wirklich viel, was jeder kennt. Kein Straßenzug mit all seinen Seitenstraßen leuchtet 365 Tage im Jahr so zuverlässig, so bunt und irgendwie auch so einzigartig wie die bei uns auf St. Pauli. Und außerdem, ich finde, das gehört irgendwie auch zur Wahrheit, ist der Kiez für uns Hamburgerinnen und Hamburger auch ein ganz normales Ausgehviertel. Also zwischen all den Sexshops und Stripclubs gibt es auch jede Menge Theater, Musicals. Da gibt es Musikclubs wie die Große Freiheit und auch ganz normale Restaurants und Bars. Also man könnte jetzt überhaupt nicht sagen, dass sich auf der Reeperbahn nur zwielichtige Gestalten mit irgendwie Drogen in der linken und Knarren in der rechten Tasche befinden.
Nee, das ist tatsächlich nicht so. Aber auf unsere heutigen Protagonistinnen und Protagonisten, da trifft das irgendwie leider schon zu. Die Geschichte, die wir heute erzählen wollen, die beginnt im Jahr 2015. 2015, da haben die Hells Angels die Vorherrschaft auf dem Hamburger Kiez. Hells Angels haben sicherlich die meisten schon mal gehört. Das ist eine ziemlich berüchtigte Rockergruppe. Die gibt es an vielen Orten in der Welt und eben auch in Hamburg. Sie sind beteiligt auf dem Kiez an Bordellen, an Bars, an Diskotheken und an Tattoo-Studios. Vor allem aber ist das Geschäft mit der Prostitution im Jahr 2015 ganz fest in ihrer Hand. Und offiziell haben sie mit dem Drogenhandel zwar irgendwie gar nichts zu tun, das widerspricht sogar ihrem Ehrenkodex, den haben die Hells Angels nämlich, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass zumindest einzelne Hells Angels und wahrscheinlich auch gar nicht mal so wenige von ihnen dann eben doch in Drogengeschäfte verwickelt sind. Im Frühjahr 2015 aber, da beschließen ein paar andere Männer, die auf dem Kiez unterwegs sind, dass sie den Hells Angels das Revier streitig machen wollen. Sie wollen jetzt die Vorherrschaft auf dem Kiez im Rotlichtviertel übernehmen. Es ist eine Gruppe von Zuhältern und Kleinkriminellen rund um zwei Männer, rund um Arash R. und Erkan U. Die beiden, die gründen mit anderen zusammen eine Rockergruppe, einen Ableger des Motorradclubs Mongols. Den gibt es zu der Zeit bereits in den USA und sie gründen einen Hamburger Ableger für diese Gruppe.
Sag mal, Elke, dieses ganze Rockergehabe, wohnt dem eigentlich auch irgendwie was Cooles bei? Also ich kann mich ehrlich gesagt daran erinnern, als ich noch Kind war, also sagen wir mal jünger war, da hatten die für mich durchaus so ein bisschen was, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, was cool ist. Die trugen Lederjacken, sie hatten schwere Motorräder, Silberketten, Goldketten und waren irgendwie, ja klar, Machos, also gemocht habe ich sie nicht, aber sie hatten so dieses Easy Rider, Harley Davidson vielleicht auch, so ein cooles Image. Oder bin ich da irgendwie ganz falsch?
Na, das ist schon ein bisschen, ich würde mal sagen, romantisierende Sicht auf das Ganze. Es entspricht aber tatsächlich genau dem Image, das sie sich selber auch geben wollen. Also offiziell sind sie halt ein Motorradclub und die Hells Angels machen auch schön einmal im Monat, soweit ich weiß, eine gemeinsame Motorradausfahrt. Also das entspricht schon ungefähr dem, wie du es auch siehst. Aber tatsächlich ist es so, es ist ein reiner Männerclub, der ist krachpatriarchal organisiert. Frauen haben da wirklich nichts zu melden, deren Platz ist in der Prostitution. Und gerade in den 80er Jahren, also zu der Zeit deiner Kindheit, aus der dein Bild irgendwie stammt, da war es sogar bekannt, dass sie als Schutzgelderpresser unterwegs waren. Da sind sie mit ihren dicken Maschinen vorgefahren vor die Kiezlokale und haben da ja Schutzgeld eingetrieben. Das war alles auch ein offenes Geheimnis. Inzwischen ist es ein bisschen anders geworden. Sie sind ja offiziell verboten, also es darf sie offiziell nicht mehr geben. Deswegen nennen sie sich jetzt noch den Chaptern, in die sie sich da unterteilt haben. Sie dürfen auch ihre Kutten nicht mehr tragen, auf denen Hells Angels steht. Sie sind insgesamt auch um Unauffälligkeit bemüht, aber wohl auch vor allem deswegen, weil ihnen auch bekannt geworden ist, dass das für ihre Geschäfte echt ungünstig ist, wenn sie so offensiv nach außen auftreten. Dass sie sich nach außen so einfach als Motorradclub geben, das finde ich übrigens gerade in Bezug auf die Mongols, die sich dann da gegründet haben, echt wirklich witzig, weil die offiziell auch ein Motorradclub sind, aber die meisten von denen, die hatten nicht mal mehr einen Motorradführerschein.
Das ist ein schönes Detail.
Ja. Genau, aber trotzdem sagen diese Mongols rund um Arash Air und Erkan U, na okay, Motorradfahren vielleicht nicht so ihr Ding, aber was ihr könnt, Hells Angels, das können wir auch, wir können es besser und wir machen das jetzt, wir übernehmen die Macht. Und sie sagen den Hells Angels im Jahr 2015 wirklich den Kampf an. Der Begriff ist auch hier nicht übertrieben, weil es wirklich auch zu so einem kleinen, man kann fast sagen, Rockerkrieg auf Hamburgs Straßen kommt. Die Mongols, die legen sich Lederkutten zu, die lassen sich die Initialen ihrer Bande so ins Gesicht tätowieren, also auch wirklich ein martialisches Auftreten und dann legen sie los. Es kommt zu sehr vielen auch blutigen Auseinandersetzungen auf Hamburgs Straßen in den Jahren 2015 und 2016. Um nur mal zwei, drei Beispiele zu nennen, im Oktober 2015, da explodiert eine Handgranate unter dem Lamborghini von Erkan U, dem Mongols Boss. Und nur wenige Wochen später wird er dann in seiner Wohnung von Hells Angels überfallen. Die Hells Angels, die klauen ihm seine Kutte, seine Lederkutte, auf die er natürlich wahnsinnig stolz ist. Und dann verhöhnen sie ihn. Es wird später ein Video im Internet auftauchen, auf dem ein Transsexueller mit dieser Weste, die Lea-Jacke, spazieren geht. Und das ist für Erkan U eine totale Demütigung. Und das stachelt diesen Krieg immer noch weiter an.
Also die meinen es wirklich ernst?
Die meinen es ernst, und zwar beide Seiten. Also die Mongols, die wollen die Vorherrschaft, und die Hells Angels, die wollen sich die nicht wegnehmen lassen. Und beide ringen und kämpfen darum, beide Seiten. Am 15. Juni 2016, da gibt es dann einen weiteren, muss man sagen, Mordanschlag. Und zwar diesmal auf den zweiten Mongols-Boss, auf Arash Air. Achtung, Arash Air ist sehr wichtig für diese Geschichte. Diesen Namen jetzt an dieser Stelle bitte merken und einprägen. Arash Air, der kommt aus einer afghanischen Familie. Er ist aber selber in Hamburg geboren und aufgewachsen. Und seine Familie, die lebt eigentlich ziemlich bürgerlich. Sein Vater, der arbeitet als Taxifahrer schon sehr lange, und er hat es als Taxifahrer auch zu durchaus kleinem Wohlstand gebracht. Die Familie, die hat ein Einfamilienhaus in Schnelsen.
Schnelsen, nur ganz kurz, im Nordwesten Hamburgs, direkt an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Ich würde jetzt mal sagen, gut bürgerliche Gegend, hast du gesagt, ganz viele Einfamilienhäuser.
Genau.
Das ist ein Viertel, wie es ganz oft in Hamburg gibt, nichts Besonderes in dem Sinne.
Genau, also die Familie lebte eigentlich ganz bürgerlich nach außen hin. Aber sie haben eben ihren Sohn Arash Air, der die Vorherrschaft auf dem Kiez übernehmen will. Arash Air, der wohnt noch da in Schnelsen im Haus seiner Eltern, obwohl er da schon 28 Jahre alt ist. Und mit bei ihm, da wohnt auch seine Freundin Lisa S. Lisa S., die geht für ihn auf den Strich. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, den Namen Arash Air bitte, bitte merken. Das wiederhole ich jetzt hier nochmal in Bezug auf Lisa S. Also den Namen müsst ihr euch auch wirklich merken, weil Lisa S. für unsere Geschichte wirklich sehr, sehr zentral ist. Was man auf jeden Fall schon mal sagen muss an der Stelle, Lisa S., die liebt Arash Air über alles. Er ist für sie die große Liebe ihres Lebens. Sie geht für ihn auf den Strich und sie träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit ihm irgendwo am Meer und vor allem außerhalb des Milieus. Dieser Mordanschlag auf die beiden, der passiert aber eben zu einer Zeit, als beide sehr fest im Milieu drin sind. Er passiert in dem Wohnhaus in Schnelsen bei Arashs Familie. Die beiden, die werden sehr schwer dabei verletzt, Lisa sogar lebensgefährlich. Die Polizei, die wird niemals aufklären, wer hinter diesem Mordanschlag steckt. Aber für Arash Air ist gleich klar, wer das war, nämlich Dariush F. Dariush F. ist sein Erzfeind, er ist der Boss der Hells Angels in Hamburg.
Der Name sagt mir auch was. Der ging doch ganz häufig durch die Presse, habe ich direkt auch ein Bild vor Augen, so ein Typ, groß, breit, kurze Haare, ich würde sogar sagen Glatze, so Lederjacke, genau. Natürlich ist kein besonderes Erkennungsmerkmal, haben die alle, aber Lederjacke, Ringe, Uhren, so wie man sich das vorstellt. Und vor allem habe ich ein Bild vor Augen, da steht er mit ausgestrecktem Arm und der Betrachter, also wenn ich mir das Foto angucke, gucke ich direkt in den Lauf der Pistole. Der,
Dariush? Ja, der, genau der. Dieser Darius ist das, über den wir sprechen. Er ist der Erzfeind von Arash R., weil er ein hohes Tier bei den Hells Angels ist. Darius, der ist damals 38 Jahre alt und sein Name, wie er genannt wird in der Szene, ist der Schlechter. Er ist Sergeant at Arms, das ist jetzt so eine Art Rockersprache. Übersetzt heißt es, er ist so eine Art Chef vom Dienst und Waffenmeister. Mit Waffen kann er auch sehr gut umgehen, denn Darius F. war bei der Bundeswehr und er wurde da zum Scharfschützen ausgebildet. Also der Mann weiß, wie man schießt. Und das ist nun der Mann, an dem sich Arash R. von den Mongols rächen will. Als Arash und seine Freundin Lisa aus dem Krankenhaus rauskommen nach dem Mordanschlag, da machen sie erstmal ganz normal weiter im Rotlichtmilieu ihre Geschäfte. Arash wird dann wegen dieser Geschäfte irgendwann verhaftet, nämlich wegen Drogenbesitz und Waffenbesitz. Er kommt ins Gefängnis. Aber Gefängnis hin oder her, Freiheit ja oder nein, Arash hat ein großes Ziel, das er unbedingt verfolgen will. Er will sich an Darius rächen, er will, dass Darius stirbt. Und deswegen plant er aus dem Gefängnis heraus die Ermordung seines Erzfeindes. Und dafür zieht er seine ganze Familie mit rein.
Also seine Familie hält zu ihm und Lisa, von der du ja vorhin gesagt hattest, dass sie ihn so abgöttisch liebt, Lisa zweifelt sowieso nicht an ihm und hält zu ihm.
Ja, Lisa würde alles für ihn tun. Das tut sie jetzt auch und sie wird zur Schlüsselfigur des Ganzen, was jetzt gleich alles passiert. Im August 2018, Arash ist da schon ein paar Wochen im Gefängnis, da besucht Lisa S. ihn im Knast. Sie kommt da zusammen mit seinen Eltern hin und in einem unbeobachteten Moment, da steckt Arash ihr heimlich einen Zettel zu. Auf diesem Zettel ist eine Handynummer und es ist die Handynummer eines Mannes, den man für Geld dafür buchen kann, dass er einen Mord begeht. Sprich, es ist ein Auftragskiller. Arash deckt Lisa diesen Zettel zu und er raunt ihr noch zu, gibt den Zettel mal später meiner Mutter. Und das tut Lisa dann auch. So kommt es dann, dass die ganze Familie von Arash in die Sache mit reingezogen wird. Die Familie, die heuert den Killer an. Lisa zieht Fotos von Darius aus dem Netz und gibt sie der Familie. Sie hält Arash die ganze Zeit über alles auf dem Laufenden, was da gerade geplant ist. Sie finden nämlich einen heimlichen technischen Weg, wie sie miteinander kommunizieren können. Und zwar läuft das Ganze über einen Flirt-Chat im RTL-Videotext. Das ist schon irgendwie wirklich bemerkenswert, dass sie das mit diesem Chat für sich da so entdeckt haben. Weil du kannst natürlich, wenn du im Gefängnis bist, nicht einfach, wie du lustig bist, immer mit Freunden, Freundinnen und Familie telefonieren. Du hast dann natürlich irgendwie kein Handy und kannst immer die ganze Zeit da schön sprechen, weil dann könntest du auch deine Flucht vorbereiten und so. Oder könntest da anordnen, dass da draußen irgendwelche Zeugen aus dem Weg geräumt werden oder sowas. Das darfst du natürlich nicht. Aber die beiden haben den Weg gefunden. Die machen das über diesen Flirt-Chat im Videotext. Und am 25. August 2018, in dem Jahr befinden wir uns immer noch, da geht es dann zum ersten Mal los. Lisa, der Vater von Arash und, so sagt es zumindest Lisa, auch die Mutter und eine Schwester, die fahren an diesem Abend in zwei Autos durch St. Pauli und sie suchen Darius F., den Erzfeind von Arash. Dann fahren sie zum Steindamm in St. Georg, das ist in Hamburg das Bahnhofsviertel. Da sind sie nämlich auf dem Parkplatz des Pennymarktes mit dem Killer verabredet. Sie holen ihn da ab und fahren dann mit ihm weiter, wieder zurück auf den Kiez. Doch an diesem Abend, da finden sie Darius nicht.
Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen skurril. Da stellt man sich so einen Familienausflug vor. Vater, Mutter, Kind sitzen im Auto, um Auftragskiller abzuholen. Ich finde das tatsächlich ein bisschen eine skurrile Vorstellung. Aber gut, weiß man irgendwas über den Auftragskiller, wer das war?
Also man weiß, dass er aus Bulgarien kommt. Er ist zu der Zeit 27 Jahre alt und er lebt unter sehr, sehr prekären Verhältnissen. Der Mann, der lebt, wie es heißt, auf der Straße.
Das heißt, er würde wahrscheinlich auch für relativ wenig Geld machen. Weiß man da eine Summe?
Ja, ihm wurden für diesen Mordauftrag 10.000 Euro versprochen. Am ersten Abend, wir haben es gesagt, hat es nicht geklappt, nämlich deswegen, weil sie Darius einfach nicht gefunden haben. Aber dann kommt der nächste Abend, der zweite Abend, der 26. August 2018. Da fahren die wieder los. Und dieser Abend, der verläuft ganz anders. Am Abend des 26. August 2018, da ist Darius F., der Hells Angels Boss, in seiner Lieblingspizzeria. Das ist das Restaurant Palermo in der Hein-Heuer-Straße auf St. Pauli.
Und das ist jetzt genau so ein Restaurant, muss man ja mal kurz sagen, wie ich es vorhin gesagt hatte, so ganz normal. Ein Italiener, wie er an jeder Straßenecke sein könnte. Das ist jetzt eine Seitenstraße von der Reeperbahn. Aber wie man sich's vorstellt, rot-weiß karierte Tischdecken, 50 Tische drin, jede Menge Tische und Stühle vor der Tür, Pizza 9,50 €. Also das ist schon einfach ein Italiener.
Genau, das ist ein ganz normaler Laden, in dem man selber auch gelegentlich irgendwie mal gehen würde. Und genau da in Palermo ist Darius F., der Hells Angels Boss, Stammgast. Er isst da ziemlich häufig zu Abend, er isst da seine Pizza. Und an dem Abend tut er das auch, am 26. August. Als er aufgegessen hat, am späteren Abend will er nach Hause gehen. Gegen 23.50 Uhr kommt er aus dem Palermo raus. Er geht zu seinem hellblau-weißen Bentley, den er hat. Den hat er schräg gegenüber vom Palermo geparkt. Was Darius nicht weiß, er wird dabei beobachtet. Nämlich von Lisa S., der Freundin von Arash, und von dem Auftragskiller. Die beiden sitzen in ihrem Mercedes-Coupé, denn in dieser zweiten Nacht, da haben sie Darius gefunden und sie lauern ihm auf. Lisa, als sie Darius entdeckt hat, schreibt noch eine verschlüsselte Nachricht über diesen Flirt-Chat an Arash ins Gefängnis. Sie schreibt: "Ich habe das schönste Kleid gefunden." Und Arash weiß in dem Moment, an diesem Abend kann es passieren. Als Darius losfährt vor dem Palermo mit seinem Bentley, da fährt auch Lisa S. und der Auftragskiller. Die fahren auch los, sie starten ihren Wagen. Sie folgen Darius unauffällig. Darius, der ist auf dem Weg in die Hafen City, da wohnt er nämlich.
In der Hafen City, okay, das ist ja jetzt Luftlinie gerade mal ein Steinwurf vom Kiez entfernt. Allerdings sofort eine ganz andere Welt. Neubaugebiet, niegelnagelneu alles noch. Elbphilharmonie kann man quasi von jedem Winkel aus sehen. Jeder hat irgendwie ein bisschen Blick auf die Elbe. Hätte ich jetzt nicht direkt so verortet als die Wohngegend für den Hells Angels Chef. Aber auf der anderen Seite, schönes Penthouse mit Blick auf Elbe. Vielleicht steht es ihm auch ganz gut.
Naja, offenbar hat das mit seinen Geschäften ja auch so ganz gut Geld gebracht, ne? Mhm. Schicke Wohnung, schickes Auto, Bentley. Also dahin ist Darius an diesem Abend auf dem Weg. Er möchte nach Hause in seine wahrscheinlich ziemlich schicke Wohnung in der Hafen City. Er fährt also mit seinem Bentley über die Reeperbahn Richtung Hafen City. Aber am Millerntorplatz, das ist ein Platz am Ende der Reeperbahn, da zeigt die Ampel rot. Darius bleibt mit seinem, ich muss es nochmal sagen, Bentley, mit seinem Wagen stehen. Da schließt der Mercedes, in dem Lisa S. und der Killer sitzen, auf der Spur links zu ihm auf, bis sie auf gleicher Höhe sind. Darius, der bemerkt das nicht mal. Der Mann auf dem Beifahrersitz des Mercedes, der fährt die Seitenscheibe runter und plötzlich zeigt der Lauf einer Pistole aus dem geöffneten Fenster und es fallen Schüsse. Der Schütze feuert direkt auf Darius F. im Wagen neben ihm. Er drückt 5-mal ab, er trifft Darius am Hals, am Kopf und am Oberkörper. Darius sackt sehr schwer verletzt zusammen. Der Mercedes fährt davon. Lisa S. setzt den Schützen kurz danach am Hauptbahnhof ab, in der Nähe des Hauptbahnhofes. Dann fährt sie selber zu Arashs Familie. Am 3. September 2018, also eine Woche später, da besucht Lisa S. Arash im Gefängnis in der Justizvollzugsanstalt Billwerder in Hamburg. Sie hat sich nach dem Mordversuch die Haare gefärbt, damit man sie nicht erkennt. Sie sieht also ein bisschen verändert aus. Und so mit dem veränderten Outfit kommt sie am Morgen des 3. September 2018 um 8.30 Uhr morgens zu Arash ins Gefängnis. Was die beiden nicht ahnen, ihr Gespräch, das sie führen, das wird abgehört. Der Tisch, an dem sie sich treffen, der ist verwanzt. Denn die Polizei hat nach dem Mordversuch auf Darius F. natürlich sofort losermittelt. Sie hat eins und eins zusammengezählt, ist darauf gekommen, Hintergrund könnte natürlich sein der Rockerkrieg. Dann weiß die Polizei natürlich, dass es 2 Jahre vorher den Mordanschlag auf Arash gab. Also Arash gilt als ein Feind der Hells Angels. Und deswegen kam man auf die Idee, vielleicht hat er was damit zu tun. Und deswegen wird der Tisch und das Gespräch abgehört.
Wie stelle ich mir das dann da vor? Also sind die in so einem Einzelzimmer und haben die Gelegenheit, Tür zuzumachen? Oder ist das ein großer Raum, wie man es irgendwie aus dem Film kennt? Also ganz viele Häftlinge haben Besuch und man kann sich da so ein bisschen im Gemurmel der anderen heimlich unterhalten.
Es ist eher so. Also in der JVA Billwerder war ich selber jetzt noch nicht. Deswegen kann ich es nun speziell für den Ort nicht so sagen. Aber ich war schon oft im Gefängnis Santa Fu. Das ist in Hamburg das berüchtigte Gefängnis für die Langzeitstrafgefangenen, die richtig lange drin sind. Und da ist es tatsächlich so, wie du es sagst, da ist der Besuchsraum in so einer Kapelle, das ist ein sehr, sehr großer Raum, da stehen sehr viele einzelne Tische und da sitzen die Insassen dann halt mit ihren Besucherinnen und Besuchern und die murmeln dann so leise vor sich hin, dass die anderen das natürlich nicht hören. Rundum sitzen Justizbeamte, um das ganze Geschehen im Blick zu behalten, damit da nichts ausgetauscht wird, keine Waffen, keine Zettel, nichts Heimliches.
Hätte nicht damit rechnen müssen, dass das verwandt ist und es abgehört wird? Oder muss man da irgendwie Anträge stellen? Wahrscheinlich darf man jetzt auch nicht alles einfach so mit aufzeichnen, aber so besonders schlau sich da so die ganzen Details zuzustecken, erscheint es mir nicht.
Ich glaube, dass Arash sich da damals einfach total sicher gefühlt hat. Ich meine, du weißt ja nun, es ist ihm gelungen, aus dem Gefängnis heraus einen Mord zu organisieren, einen Auftragskiller anzuheuern. Das hat er alles aus der JVA heraus organisieren können. Und er ist wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, nachdem das dann passiert ist, dass nun gerade irgendwie er abgehört wird. Es ist auch so, dass natürlich nicht jedes Gespräch abgehört werden darf. Also auch die Gefangenen haben natürlich ein Recht auf so ein bisschen Privatsphäre, auch mit ihren Besucherinnen und Besuchern. Das muss dann im Einzelfall extra beantragt werden. Aber hier gab es ja nun einen sehr triftigen Grund, das zu tun. Es bestand der Verdacht, dass Arash mit diesem Mordversuch was zu tun gehabt haben kann. Und da war es ein leichtes, eine Abhörbefugnis zu bekommen.
Ja, das Gespräch war ja auf so einer Welle des Erfolges. Hat ja für ihn, sah es ja gut aus erstmal.
Genau so ist es auch. Und deswegen hat er nämlich in dem Gespräch auch relativ offen mit Lisa eigentlich über alles gesprochen. Und er hat dann letztendlich ganz viele Sachen gesagt, die später zum zentralen Beweismittel gegen ihn werden. Also erst war es zum Beispiel so, dass er total höhnisch gefeixt hat, so, haha, Darius, der kackt jetzt in Windeln. Denn Darius hat die Schüsse überlebt. Der ist seitdem aber querschnittsgelähmt und er sitzt im Rollstuhl. Dann sagt Arash auch noch, Blutrache ist bei uns Gesetz. Und dann romantisiert er das Ganze auch noch total und sagt zu Lisa so total freudig, ey, wir beide, wir sind jetzt richtige Gangster, wir sind wie Bonnie und Clyde. Das sind natürlich Sätze, die, wo die Polizei natürlich sehr, sehr hellhörig geworden ist und es kam, wie es kommen musste. 2 Tage später wird Lisa verhaftet. Und jetzt, wo Lisa verhaftet ist, geht die Geschichte nochmal so richtig los. Es kommt nämlich zu einer ganzen Serie an Prozessen. Prozesse gegen Arash R., den Blutrache schwörenden Mongolchef. Gegen Lisa S., die hoffnungslos verliebte Freundin von Arash. Gegen Arashs Vater, den Taxifahrer, der mit dem Killer durch St. Pauli gefahren sein soll. Und fast 6 Jahre später gibt es dann auch noch einen Prozess gegen Arashs Mutter und seine beiden Schwestern.
Das heißt, jetzt geht's in den Gerichtssaal 237.
Genau, da gehen wir jetzt hin, Anna. In den 237, da geht es los. Zuerst mit dem Mordprozess gegen Arash und Lisa S. gegen Bonnie und Clyde. Er ist angeklagt wegen des Mordauftrags, den er gegeben haben soll. Sie ist angeklagt wegen versuchtem Mord.
Bleibt ja noch einer, der Schütze, also der, der abgedrückt hat.
Ja, aber der ist zu dem Zeitpunkt noch unbekannt. Die Polizei weiß da noch gar nicht, wer das ist, wer da geschossen hat. Und deswegen sitzen zu dem Moment erstmal Arash R. und Lisa S. auf der Anklagebank. Arash R., der sagt in dem Prozess gar nichts. Zu den ganzen Vorwürfen äußert er sich einfach nicht. Lisa S., die spricht. Und sie gesteht auch, dass sie den Killer zum Tatort gefahren hat. Es ist allerdings so, dass sie letztendlich das gesteht, was sie auch fast gestehen muss, was auch fast nicht mehr zu leugnen ist, weil es da relativ eindeutige Beweise gibt. Man weiß auch inzwischen, dass es der Wagen war und so. Das gesteht sie. Ansonsten versucht sie aber, ihren ganzen Tatbeitrag da möglichst klein zu halten. Also sie sagt dann zum Beispiel, naja, sie hat irgendwie diesen Auftrag bekommen, da jemanden abzuholen und dann irgendwie da zum Kiez zu fahren. Aber sie hätte nicht mal gewusst, wer das eigentlich ist, hätte auch von einem Mordauftrag nichts gewusst. Und als der dann auf einmal aus dem Auto heraus geschossen hat, da hätte sie den Schreck ihres Lebens bekommen. Also sie hat sich da sehr naiv gegeben, ihre Rolle sehr klein geredet und sagt, letztendlich war sie da nur so eine kleine Helfershelferin und weiß eigentlich gar nicht wofür. Aber am 3. Juni 2019, da geht der Prozess zu Ende, da verurteilt das Gericht Arash R. zu lebenslanger Haft und es verurteilt Lisa S. zu 12,5 Jahren Gefängnis, weil das Gericht den beiden das einfach nicht geglaubt hat, dass sie da so wenig beteiligt gewesen sein soll. Wichtig an der Stelle ist, dass Lisa S. ihr Urteil sofort annimmt, noch im Gerichtssaal, und damit ist es rechtskräftig.
Wie, was heißt, sie nimmt das Urteil an? Das ist ja kein Wunschkonzert. Sie kann nicht sagen, ach, das möchte ich bitte lieber gerne nicht. Also hat sie da die Wahl zwischen annehmen und nicht annehmen?
Also sie hat eine Woche Zeit, sich zu überlegen, ob sie das Urteil akzeptiert oder ob sie Rechtsmittel dagegen einlegt. Das macht auch Arash. Arash geht in Revision, das heißt, er nimmt es nicht an. Das heißt, da ist es noch offen, das Verfahren, ob es rechtskräftig wird. Aber bei Lisa ist es anders. Also sie entscheidet sich da gleich zu verzichten. Sie nimmt es an, weil sie mit der ganzen Sache einfach abschließen will. Es ist klar, sie hat den Killer gefahren. Sie wird natürlich auf jeden Fall ins Gefängnis kommen. Bei ihr ging es jetzt nur um die Frage länger oder kürzer. Aber es war immer klar, natürlich kommt sie in Haft. Und jetzt hat sie halt diese 12,5 Jahre bekommen. Und sie will einfach nur, dass das Ganze vorbei ist. Sie hat auf mich in diesem Prozess auch wirklich, na, ich würde fast sagen, eingeschüchtert gewirkt. Irgendwie so, ja, fast demütig, reuig. So. Also man hat das Gefühl, das ist ein Kapitel ihres Lebens, das sie zum Abschluss bringen will.
Ich hätte jetzt gedacht, dass ihre Anwältinnen oder Anwälte dann intervenieren und sagen, na lass mal eine Woche drüber nachdenken, dann kannst du immer noch mit dem Ganzen abschließen. Und einfach diese eine Woche nochmal drüber nachdenken, hätte ich jetzt gedacht, macht man fast standardgemäß. Dass man sagt, ja, haben wir gehört, wir denken nochmal drüber nach.
Das ist auch tatsächlich so, die allermeisten, die geben erstmal keine Erklärung ab, die nehmen sich die Woche Zeit, um das alles nochmal in Ruhe mit ihren Anwälten und Anwältinnen zu beraten. Bei Lisa S. war es anders. Und damit ist das Urteil sofort rechtskräftig. Und dass das Urteil rechtskräftig ist, also rechtskräftig heißt, es kann dann nicht mehr verändert werden. Es hat Bestand und so wird es dann kommen, 12,5 Jahre Haft. Das ist ein sehr wichtiges Detail für das, was dann anschließend passiert. Denn es kommt zu einem wirklich richtig dummen Formfehler. Der Richter, der verrechnet sich. Es ist so, wenn du als Richter, als Gericht ein Urteil mündlich verkündest, dann hast du danach Zeit, das schriftlich alles nochmal aufzuschreiben, die schriftliche Urteilsbegründung. Und dieser Vorsitzende Richter dieser Strafkammer, der verrechnet sich um einen Tag. Und deswegen gibt er seine schriftliche Urteilsbegründung einen Tag zu spät ab auf der Geschäftsstelle. Und deswegen hat die Revision von Arasch, der hat ja Rechtsmittel eingelegt, Erfolg.
Aber rechne das jemand nach? Es würde doch auch als gegnerischer Anwalt, kommst du doch gar nicht auf die Idee, dass sie sich um einen Tag verrechnet haben.
Doch, du kommst auf die Idee. Also wenn du Revision einlegst, dann suchst du nach einem Formfehler. Du brauchst einen Formfehler und das ist eine Steilvorlage.
Die werden ja das Fest ihres Lebens gefeiert haben.
Ja, und der Richter, der wird echt ein paar schlaflose Nächte gehabt haben, weil sowas darf dir ja nicht passieren.
Das
darf
oft?
Nicht passieren? Nee, ich habe sowas noch nicht erlebt. Also dass ein so dermaßen auffälliger, gravierender Formfehler passiert durch das Gericht, das passiert zum Glück nicht so häufig. Aber in dem Fall, es passiert mit der wirklich fatalen Konsequenz, dass der Prozess von Arasch komplett neu aufgerollt werden muss. Für ihn ist es der Punkt Null. Es geht alles von vorne los. Das neue Gericht, es wird natürlich von einer anderen Kammer verhandelt, muss dann so tun, als wenn es den ersten Prozess gar nicht gegeben hätte. Die müssen wirklich ganz neu anfangen mit der Beweisaufnahme, alles nochmal. Wir sind mittlerweile im Jahr 2021. Da beginnt der neue Prozess vor einer neuen Kammer im Landgericht, aber natürlich wieder, Anna, im Saal 237. Genau, wir sind im 237, aber eine Sache ist diesmal etwas anders als im ersten Prozess. Dieses Mal sitzen nämlich drei Männer auf der Anklagebank. Die Polizei hat in der Zwischenzeit natürlich weiter ermittelt. Sie hat in der Zwischenzeit den Schützen identifiziert. Sie hat ihn in Bulgarien ausfindig gemacht und hat seine Auslieferung durchgesetzt. Der Mann ist nach Hamburg überstellt worden. Deswegen kann ihm jetzt hier der Prozess gemacht werden und er sitzt mit auf der Anklagebank. Und dann sitzt noch jemand mit auf der Anklagebank, nämlich der Vater von Arasch. Der Taxifahrer, 73 Jahre alt, er ist mit angeklagt, denn inzwischen geht die Polizei davon aus, dass er die Tatwaffe besorgt hat und dass er die Tatwaffe dem Auftragskiller gegeben hat und dass er auch den Tatort mit ausgespäht, sprich mit nach Dariusz, gesucht hat. Wer da dieses Mal nicht mit auf der Anklagebank sitzt, das ist auch anders, das ist natürlich Lisa S. Aber wichtig ist sie hier in diesem Prozess trotzdem. Sie hat nämlich jetzt eine ganz neue Rolle. Sie ist nicht mehr Angeklagte, sie ist Zeugin. Und da sie ja ohnehin lange im Gefängnis sitzen wird, hat sie für sich selber auch überhaupt nichts mehr zu verlieren.
Für sie kann es nicht schlimmer werden.
Es kann für sie auch nicht besser werden. Mhm. Aber für Arasch gibt es noch richtig viel zu gewinnen. Für Arasch ist ja sozusagen der Punkt Null. Es geht alles nochmal von vorne los. Und es gibt rein theoretisch ja die Möglichkeit, dass er freigesprochen wird, dass man zum Ergebnis kommt, ja, was doch nicht. Und Lisa, die liebt Arasch abgöttisch.
Immer noch.
Er ist die Liebe ihres Lebens. Sie will in diesem Prozess ihm zu seiner Freiheit verhelfen. Und deswegen nimmt sie jetzt alle Schuld auf sich und erzählt eine komplett neue Geschichte. Jetzt erzählt sie nämlich auf einmal, dass sie alles ganz alleine geplant und vorbereitet hat. Sie will ihm mit ihrer Aussage die Freiheit schenken. Sie sagt wörtlich, ich hätte für mich jede Strafe angenommen, aber ich kann nicht damit leben, dass Arasch verurteilt wurde. Er ist unschuldig. Und dann sagt sie noch etwas, das ist jetzt ein wörtliches Zitat von Lisa S. Arasch ist der ehrlichste Mensch mit dem reinsten Herzen.
Das klingt ja nach Comedy. Also wenn ich mir das bildlich vorstelle, da sitzt Lisa, hat eine hundertprozentige Wandlung durchgemacht, auch wenn du sagst, es ist ein neues Gericht und alles neue Menschen. Da sitzen ja in den Zuschauerrängen sitzen Menschen, solche wie du sitzen da und die haben alle Lisa schon x-mal gehört und jetzt erzählt sie eine 100% andere Geschichte. Das weiß doch vermutlich, auch die neuen Richterinnen und Richter werden sich ja eingelesen haben. Die wissen doch alle, dass sie lügt.
Es war auch tatsächlich relativ offensichtlich, muss ich sagen. Also es gibt Zeugen, die können gut lügen und andere können nicht so gut lügen. Und die Geschichte, die Lisa da erzählt hat, an sich wäre die erstmal so gar nicht unglaubwürdig gewesen. Aber es ist auch so, wie du es sagst, das gesamte Setting so. Und es saß auch hinten im Zuschauerraum, saß auch die restliche Familie von Arash. Ne? Der Vater war nun vorne auf der Anklagebank. Aber die Mutter, die beiden Schwestern, die saßen alle hinten im Zuschauerraum. Und es war relativ offensichtlich, Lisa ist sozusagen umringt von Arashs Familie. Und die Richterin hat dann später im Urteil auch gesagt, die hat Lisa die Geschichte natürlich nicht geglaubt. Und sie hat auch gesagt, naja, wir halten es auch für gut möglich, dass von Arashs Familie auch Druck auf Lisa ausgeübt worden ist. Nämlich genau mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit dem, du kannst doch sowieso nichts mehr verlieren, du bist doch eh im Knast. Aber unser Arash, unser Sohn, der kann doch hier noch gerettet werden. Und das hat die Richterin auch gesagt. Also man hält es durchaus für möglich, dass auf Lisa Druck ausgeübt worden ist. Sie sagt wörtlich dann auch, Arash und sein Vater, die wollten die Verantwortung für alles auf Lisa abwälzen. Und Lisa, weil Arash einfach die Liebe ihres Lebens ist, die hat einfach bereitwillig mitgespielt, weil sie Arash abgöttisch liebt.
Ja, man müsste eine begnadete Schauspielerin sein, wenn man das Theater da so abziehen könnte, ohne dass jemand skeptisch würde.
Also das Gericht glaubt es ihr nicht. Und das Gericht kommt dann auch wieder, wie auch im ersten Prozess, zu dem Ergebnis, dass Arash aus dem Gefängnis heraus den Mordauftrag erteilt hat. Und es verurteilt Arash wieder als Auftraggeber zu lebenslanger Haft. Die Richterin sagt da im Urteil, es handelt sich um einen feigen Racheakt, basierend auf kulturell geprägten und völlig übersteigerten Ehrvorstellungen. Der Vater von Arash, der wird als Mittäter auch verurteilt zu 9,5 Jahren Gefängnis. Und auch zu ihm sagt die Richterin, auch er wollte die Familienehre retten. Das sei sein Motiv gewesen. Und der Schütze wird ebenfalls verurteilt. Der wird verurteilt wegen versuchten Mordes. Er bekommt 6 Jahre und 9 Monate Haft. Bei ihm ist es aber so, dass er nicht ins Gefängnis kommt, sondern er kommt in die Psychiatrie, weil der Mann nämlich psychisch krank ist. Da gab es ein Gutachten, das hat das bestätigt. Deswegen wird der Mann sozusagen nicht bestraft, sondern er wird untergebracht in der Psychiatrie.
Das sind ja jetzt schon echt krass unterschiedliche Strafhöhen, die da zustande gekommen sind. Aber ich finde tatsächlich, das erscheint mir total logisch, dass der Mensch, der sich hinsetzt und das plant und wirklich böse Absichten hat, ich will jetzt nicht sagen, dass der Mensch, der die Waffe abdrückt, keine bösen Absichten hat. Also ich will jetzt nicht schönreden und ich finde auch 10.000 Euro kein gutes Argument, um jemanden umzubringen. Aber die Brutalität oder die Böswilligkeit sehe ich tatsächlich auch, oder dieses krasse Böswillig, ich will jetzt ja kein Schönreden, sehe ich tatsächlich auch bei dem, der es plant und nicht letztlich bei dem, der abdrückt.
Ja, also wenn die Strafen bei Menschen, die gemeinsam Verbrechen begehen, so unterschiedlich ausfallen, dann liegt es daran, dass du nur nach deinem ganz eigenen Tatbeitrag, wie es heißt, bestraft wird. Also es wird nicht gesagt, dass eine Sache passiert, alle in einen Topf, alle die gleiche Strafe so, sondern das Gericht guckt sich ganz genau an, wer hat genau was getan und wer hat welche Verantwortlichkeit in dem Ganzen. Jetzt hier muss man beachten, es war ja nur ein versuchter Mord. Darius hat das ja überlebt. Also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass er gestorben wäre, wenn es ein vollendeter Mord gewesen wäre, dann hätte der Schütze auch zu lebenslang verurteilt werden müssen. Das ist einfach zwingend beim Mord. Da hätte man dann gucken müssen mit seiner psychischen Erkrankung, wie es mit Schuldfähigkeit aussieht. Aber das Urteil hätte erstmal sein müssen, lebenslang. Jetzt war es aber ja so, es war ein versuchter Mord. Und bei Versuch kann das Gericht die Strafe mildern. Es muss nicht. Aber es kann. Mhm. Und hier war es jetzt so, dass der Schütze ausgesagt hat. Er hat im Prozess gestanden. Das wird immer sehr strafmildernd anerkannt. Und dann war es so, er hat nicht nur seinen eigenen Tatbeitrag gestanden, also dass er die Waffe geführt und abgedrückt hat, sondern er hat auch den Vater belastet. Er hat gesagt, der Vater ist doch derjenige, der mir die Waffe gegeben hat. Der Vater hat mit mir Kontakt gehalten, der Vater hat mich rumgefahren. Er ist also sozusagen auch zu so einer Art Kronzeuge geworden und das wurde auch sehr strafmildernd berücksichtigt. Und dann wurde natürlich berücksichtigt, dass der Mann psychisch krank ist. Das hat dann, wirkt sich auf seine Schuldfähigkeit aus und er ist dann, deswegen hat er nur in Anführungszeichen die 6 Jahre, 9 Monate bekommen und ist eben in die Psychiatrie.
Und sag mal, diese 10.000 Euro, die sind wahrscheinlich sowieso nie geflossen, ne?
Die hat er nie bekommen. Also das heißt, dass diese 10.000 Euro bei irgendwelchen Mittelsmännern, Kontaktleuten in irgendeiner Zwischenebene hängen geblieben sind.
Also Bonnie und Clyde im Gefängnis quasi im Gedanken, im Knast miteinander vereint. Das sind ja eigentlich Geschichten, wie Hollywood sie schreibt, oder? Das ist so richtig Stoff für einen Blockbuster.
Ja, genau. Und jeder Blockbuster, der braucht auch einen zweiten Teil. Und Anna, ich kann schon sagen, so ist es auch hier. Denn Lisa S., die ist ja nun im Knast, 12,5 Jahre, und sie durchlebt da eine wirklich bemerkenswerte Verwandlung. Sie wird, man kann fast sagen, zur Mustergefangenen. Sie erlebt einen kompletten Sinneswandel und sie entscheidet sich, es ist Zeit für die Wahrheit und sie packt aus.
Also bleiben wir in der nächsten Folge tatsächlich nochmal bei diesem Fall, bei den Rockern und bei Lisa. Und du erzählst uns, Elke, wie es mit ihr und mit der Familie von Arasch weitergeht. Bevor wir euch jetzt Tschüss sagen, haben wir aber noch einen Podcast-Tipp für euch. Deep Doku heißt der Podcast und erzählt jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin. Ganz persönliche Audio-Stories und Reportagen. Und ich habe mir gestern gerade eine angehört, eine ganz spannende Folge aus der U-Haft in Berlin-Moabit angehört. Habe ich kurz an unsere U-Haft-Folge gedacht, Elke. Also Deep Doku mit Johannes Nichelmann. Echt spannende Geschichten.
Jetzt aber erstmal Tschüss und ja, schön, dass ihr heute dabei wart.
Das finde ich auch.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.